Hallihallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Commander Kompass Podcasts. Ich bin der Fritz und ich bin hier mit dem Freddy.
Servus.
Und mit dem Jochen heute.
Hi ho.
Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Unser Podcast ist ja noch ganz jung. Wir haben zwar schon ein paar Folgen aufgenommen, das ist aber wahrscheinlich die Flagship-Folge, mit der wir heute starten werden. Und es geht um ein ganz aktuelles Thema, haben wir uns heute vorgenommen zum Besprechen, nämlich die Frage der offiziellen Bannliste des Commander-Regelkomitees und inwieweit die für einzelne Playgroups relevant ist, inwiefern man Anpassungen machen kann, was es mit der berühmten Rule Zero auf sich hat. Und ja, wir legen vielleicht direkt los. Warum reden wir denn jetzt aktuell über dieses Thema? Was ist letzte Woche passiert, Jungs? Was hat euch gefreut? Was hat euch nicht so gefreut?
Naja, gefreut hat mich da relativ wenig, weil mit dem Release des Secret Lair The Walking Dead ist eine große Debatte aufgesprungen. Denn Wizards hat ein ziemlich altes Versprechen von sich gebrochen, dass sie keine neuen Blackboarded-Karten printen werden, also offiziell turnierlegale Karten, in Sets oder für kurze Events. Also alles wird in typischen Booster-Displays verfügbar sein. Tja, das ist jetzt halt leider nicht mehr der Fall. Und da gab es online extrem viele laute Stimmen auf beiden Seiten. Und natürlich, wie es so ist, weil viele Leute das Produkt nicht wollen, wurde es Rules Committee reingezogen.
Genau, Jochen, was ist denn da passiert? Du hast diese Debatte ja letzte Woche uns überhaupt erst darauf aufmerksam gemacht. An mir ging die erst so ein bisschen vorbei, bevor ich dann richtig eingetaucht bin, nachdem du sie erwähnt hast in unserem Gespräch.
Ja, Freddy und ich hatten die ja entdeckt, während wir quasi gesprochen hatten, letztes Mal bei unserer Aufnahme. Und es ging dann halt zum Rules Committee von Commander, diese ganze Diskussion, wie Freddy hat es ja gerade gesagt. Also es hat die Gemüter erregt, dass eben Wizards jetzt neue mechanische Karten druckt. Und dann wollten die Spieler gern vom Rules Committee, dass die was dazu sagen. Und ich würde jetzt mal sagen, der lautere Teil der Community wollte eben, dass es einen Präventivbann gibt, noch bevor die erscheinen, damit man gar keinen Anreiz hat, das zu kaufen. Denn da kommen halt sehr viele Sachen zusammen. Zum einen, das sind halt sind neue, einzigartige Karten, die man nur in einer Woche kaufen kann. Dann wusste man noch nicht, wie teuer die sind und vor allem, wie teuer die werden. Und deswegen hat sich so die Community, oder man muss eigentlich, weil man kann schwer von der Community sprechen, aber viele Stimmen und vor allem relativ große Stimmen haben sich dann eben an das Rules Committee gewandt und wollten halt eine Entscheidung haben, die dann auch kam und damit muss man jetzt halt leben.
Genau, das ist genau der Grund, warum wir uns jetzt entschlossen haben, heute zu diesem Thema den Podcast zu machen, relativ spontan, weil, wie es oft so ist in diesen Online-Debatten, und das ist ja beileibe nicht die erste Debatte, die es gibt rund um die Bannliste des Commander-Formats, die Emotionen schlagen sehr hohe Wellen. Die Leute sind da wirklich, also wirklich, wirklich passioniert. Teilweise geht das dann auch unter die Gürtellinie, wie das bei Online-Debatten eben leider oft der Fall ist. Und was mich persönlich einfach ein bisschen gewundert hat an dieser ganzen Debatte, war, warum das jetzt dermaßen verbissen gelaufen ist. So, ich kann das sehr gut nachvollziehen, warum Leute mit Wizards frustriert sind. Was ich persönlich gar nicht so sehr nachvollziehen konnte, warum dann, woher die Idee kam und warum darauf gepocht wurde, dass jetzt sozusagen über die Bannliste im Commander-Format das jetzt die einzige Möglichkeit ist, was, ja, eine Botschaft an Wizards zu senden. So, und unsere Diskussion, die wir letzte Woche hatten, da hatte ich ja dann relativ stark die Position zu vertreten, also ich habe relativ stark gegen einen Bann argumentiert und habe das Argument gebracht, dass das einfach zum einen nicht die Aufgabe der Bannliste ist und zum zweiten auch einfach nicht den Effekt hätte, den die Leute haben wollen. Aber genau diese Debatte ist jetzt, glaube ich, für uns so ein bisschen der Anlass, heute mal ganz allgemein, bevor wir in der zweiten Hälfte der heutigen Folge dann konkret auf dieses Secret Lair The Walking Dead nochmal eingehen, erstmal prinzipiell über die Bannliste im Allgemeinen zu reden und dann auch einfach die Frage, inwieweit die vorgegebenen Regeln im Format auf der Seite mtgcommander.net beispielsweise für lokale Playgroups eine Rolle spielen. Und ja, da würde ich euch direkt mal fragen, ob ihr in euren Playgroups irgendwelche House Rules habt, also Hausregeln in der Vergangenheit oder jetzt noch habt, wo ihr ja Dinge anders spielt oder macht, als es vielleicht die Mehrheit der Spieler machen?
Naja, es gibt so ein paar No-Go-Regeln, die man schon öfters angesprochen hat, beziehungsweise die sind mittlerweile bei sehr vielen Gruppen einfach bekannt. Kein Mass Land Destruction, wenn man nicht sofort das Spiel beenden kann. Bei uns ist es ja noch mehr, dass viele von uns keine Infinite Combos haben möchten oder Infinite Combos spielen. Da kommt es auch teilweise in der Playgroup zu Diskussionen, weil manche haben halt wirklich sagen, was Infinite Combos angeht, ja, aber das Spiel muss ja auch mal enden und eine 3-Stunden-Spiel, wenn es halt durch eine Infinite geht, dann geht es durch eine Infinite. Manche regeln, hey, keine 2-Karten-Infinite-Kombos, aber 3 Karten sind okay. Manche machen dann mit 4 Karten, aber was Infinites angeht, ist eigentlich grundsätzlich die zweite nicht gesprochene Regel, beziehungsweise eine, die man vorher besprechen muss, zusammen eben mit Land Destruction. Weil Land Destruction ist einfach eine Sache, die in einem Mehrspielerspiel einfach oft dazu führt, dass sich das einfach zu sehr rauszieht.
Jochen, bei dir, gibt es da sogenannte Null-Regeln? Also vielleicht nochmal für die Zuhörer, es gibt ja auch Leute, die nicht so bewandert sind. Die sogenannte Regel Null besagt im Wesentlichen, dass jede der Grundregeln im Commander, die es so gibt, ne? Also man hat 40 Leben, man gewinnt, wenn man 21 Commander-Schaden macht, diese und jene Karten sind nicht legal im Format, dass alle diese Regeln im Wesentlichen es möglich ist, von ihnen abzuweichen, sobald man mit seiner Gruppe von Spielern, mit denen man gerne spielt, darüber geredet hat und alle einverstanden sind. Und das ist was glaube ich, was ganz Besonderes an diesem Format ist. Das gibt es ja in anderen Magic-Formaten nicht so. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, bestimmte Karten legal zu machen oder andere Karten zu nicht legal zu machen. Hast du da Erfahrungen gemacht, Jochen, in der Vergangenheit?
Wir hatten das, glaube ich, vor 2 Wochen erst. Dann war das letzte Mal, als ich eine etwas größere Runde gespielt habe, da war ich selber ein bisschen überrascht, weil da kam plötzlich die Frage auf, hey, wie stehen wir eigentlich zu Gold-Bordered-Cards? Und ich dachte mir, okay, also das war für mich keine Frage, weil Gold-Bordered Cards sind natürlich im Grunde so sanktionierte Proxys, aber sie sind ja trotzdem offiziell rausgegebene Karten und damit hätte ich zum Beispiel jetzt gar kein Problem gehabt. Und wie sich rausstellte, haben die anderen damit auch kein Problem, solange es nicht irgendwie Gaia's Cradle oder so ist. Also ich meine, das wäre mir auch vollkommen wurscht, weil das Ding kostet dann immer noch sehr viel Geld. Aber da bin ich so ein bisschen drauf gestoßen und sonst sind bei uns auch eigentlich die gleichen Regeln jetzt wie bei Freddy, wahrscheinlich ein bisschen strenger, weil du ja doch ein bisschen härtere Gangarten manchmal bevorzugst, wenn es um den Deckbau geht. Also keine Massenlandzerstörung und keine großen Infinite-Kombos, wobei, wenn wir es privat spielen, mir persönlich das auch vollkommen wurscht wäre, und zwar beides. Also ich bin da in einer sehr liberalen Grundhaltung. Wenn jemand alle Länder zerstört und wenn er nicht gewinnen kann und ich möchte, dass das Spiel dann trotzdem aus ist, dann sage ich halt, gut, danke, du hast gewonnen, wir spielen noch eins.
Ja, letzte Woche ist es genauso passiert. Da war eine Mikaeos und Walking Ballista-Kombo draußen gelegen, würde Infinite gehen. Und sie wurde aufgehalten von uns. Also Infinite sind ja nicht unschlagbar. Was aber dazu dann geführt hat, dass es eben dann trotzdem zu einem 3,5-Stunden-Spiel gekommen ist und ich mir einfach gewünscht hätte, Mann, wieso habe ich eigentlich diese Infinite gehandelt?
Ja, das kann es geben, ja.
Im Rückblick ist man da immer klüger als davor. Was ich hatte in verschiedenen Playgroups, in denen ich schon aktiv war, ich habe ein Tamanoa-Deck. Tamanoa ist eine Kreatur, die nicht legendär ist, aber im Wesentlichen jeder Mensch, der die sieht, jeder Magic-Spieler geht eigentlich davon aus, dass die legendär ist, weil die einen sehr einzigartigen Effekt hat. Im Wesentlichen gibt die allen Nicht-Kreaturkarten Lifelink und mit der habe ich ein Deck, wo sie als Commanderin funktioniert oder S oder was auch immer das Ding eigentlich ist, das ist irgend so ein Geist.
Das ist ein Geist von den Bau und es existieren nur 4 für die 4 Himmelsrichtungen. Natürlich ist es legendär. Auch in der Lore ist es theoretisch legendär.
Absolut. Ja. Und auf jeden Fall, die meisten Leute, mit denen ich spiele und wo ich dann davor frage, hey, wäre das für euch okay, wenn wir diese Karte als legendäre Karte behandeln, sind damit einverstanden. Ein zweites Beispiel ist, dass wir lange Zeit war ja der Protean Hulk gebannt im Commander. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann er dann jetzt legal gemacht wurde, aber in der Phase, wo er gebannt war, hatten wir den in der Playgroup, in der ich damals regelmäßig gespielt habe, mit sehr guten Freunden von mir, hatten wir den legal, weil ein Mensch den in seinem Deck hatte und das, was den oft so problematisch macht, was der Grund war für diesen Bann, dass sich mit Protean Hulk relativ schnelle Instant-Win-Kombos aus dem Deck zaubern lassen. Das war einfach nicht der Fall in seinem Deck. Das war einfach ein Fetti, der stirbt, bringt dir ein paar Dudes ans Board und damit hat sich die Sache. So, und dann war das für uns kein Problem. Das sind genau die Beispiele, wo ich eben einfach nicht dann verstehe, warum Leute sich so passioniert über die... Also ich verstehe es schon, aber wo ich der Meinung bin, es ist nicht notwendig, dass Leute sich so dermaßen verbissen über die Bannliste ärgern, weil letztlich kann man die immer ignorieren bei sich in der Playgroup. Und das ist was, was glaube ich vielen Leuten gar nicht so im Bewusstsein ist, dass man das kann.
Ja, und ich spiele auch eine Silver-Bordered-Karte sogar aus einem Unset in meinem Alela-Deck. Und jedes Mal, bevor ich das Deck ausgepackt habe, habe ich gefragt, ist es okay für euch, wenn ich diese Silver-Bordered-Karte spiele? Ja, und dann wurde einfach ja oder nein gesagt. Und ich hatte immer einen Backup für diese eine Karte. Die Karte hieß By No Means und quasi, was sie macht, ist, sie kann Counter von Karten runternehmen. Und es gibt einfach sehr wenige Effekte, die das machen. Und mein Alela-Deck ging rund darum, Counter von Historics und sonstiges runterzunehmen, damit sie immer und immer wieder triggern.
Ja, ich weiß noch, mit dem Deck haben wir mal gespielt. Das war ein super witziges Deck. Und ich weiß auch noch, wie du gefragt hast, ob es in Ordnung ist, diese Karte zu verwenden. Und das war für mich vollkommen und für alle am Tisch ja vollkommen problemlos, weil im Wesentlichen ist das eine Karte, die eigentlich auch blackbordered sein könnte.
Um ehrlich zu sein, habe ich aber trotzdem manchmal ein persönliches Problem, was das angeht. Also ich habe es in dem Fall gemacht, weil es einfach zu wenige Effekte dafür gibt, wie ein Hex Parasite. Aber ich wollte schon seit langem diesen Lutri the Spellchaser bauen, weil ich seit langem einen Copy-Deck haben möchte, das kein Brudiklad ist, weil der mir ein bisschen zu linear und explosiv ist. Also quasi diese ganzen Spell-Kopien von Kreaturen. Und da fand ich diesen Lutri eigentlich super, weil der diese quasi Duplicate-Effekte und sonstiges selbst kopieren kann. Der ist aber jetzt halt wegen dieser ganzen Companion-Mechanik auch als Commander gebannt. Und ich denke, niemand hätte Probleme damit. Aber ein komplettes Deck, um eine Karte zu bauen, die halt, gebannt ist, da fühle ich mich halt einfach nicht wohl, weil für mich ist das ein persönlichen zu großes Investment. Und wenn das dann doch jemand nicht haben möchte, der sich halt strikt an die Banlist hält, dann respektiere ich das auch. Aber es ist halt, ich weiß nicht, da fühle ich mich unwohl dabei.
Ich kann mir das immer gar nicht so richtig vorstellen, dass man da sitzt mit, also gut, wenn man jetzt mit fremden Leuten noch da sitzt, mag es was anderes sein, aber wenn man sich kennt, da könnte ich mir wirklich sehr schwer vorstellen, dass wenn jemand kommt und sagt, hey, ich habe mir dieses Deck gebaut, zum Beispiel jetzt so ein My Little Pony Commander oder Nephilim oder was anderes, dass man dann sagt, nö, das möchte ich eigentlich nicht, dann, wenn du kein anderes Deck dabei hast, dann spielst du halt lieber gar nicht, weil dass eben dieser sozialen Komponente von Commander auch, also zumindest in meinem Empfinden, total gegenübersteht und auch einer gewissen grundlegenden menschlichen Höflichkeit, weil es ist ja im Grunde nur ein Spiel. Und wenn ich dann den Abend damit verbringe, dass ich halt auch mal meinetwegen gegen die mieseste Busted-Karte der Welt verliere, dann habe ich das trotzdem, dieses Erlebnis ist ja da. Und wahrscheinlich wird es nicht so gewesen sein, dass meine Seele dann dafür jahrelang Narben davon getragen hat. Also finde ich, das ist kein großes Problem.
Das stimmt, aber da kann ich jetzt was erzählen aus meiner Erfahrung mit meinem Tamanoa-Deck, wo das immer überhaupt kein Problem war, das zu spielen. Und ich weiß aber noch, dass es dann mal eine Situation gab mit einem sehr guten Freund von mir, wo ich mit dem Deck gewonnen hatte und er das nicht direkt kritisiert hatte, dass das keine offizielle Legende ist. Aber er meinte sowas im Sinne von, eigentlich ist das ja keine Legende und du hast damit jetzt ein Deck gebaut, das manchmal, also es ist ein bisschen frustrierend, wenn man dann verliert gegen ein Deck, was eigentlich offiziell gegen die Regeln verstößt. So. Und klar, man hat dem zugestimmt, aber irgendwie denkt man sich dann im Nachhinein, okay, habe ich da jetzt wirklich vielleicht einfach nur aus Freundlichkeit zugestimmt, wie auch immer. So, und letztendlich war das alles überhaupt gar kein Thema, nur es ist trotzdem nochmal was anderes, wenn man mit einer Karte kommt, die offiziell nicht erlaubt ist, selbst in einer Runde von guten Freunden. So. Und das kann in 99% der Fälle kein Problem sein, es kann aber trotzdem dann dieses 1% geben, wo es dann ein bisschen ein Geschmäckle hat. So, das sehe ich schon auch als jemand, der, also ich liebe mein Tamanoa-Deck und ich habe nie ein Problem damit, wenn andere Leute Karten spielen wollen, die offiziell nicht legal sind oder wie auch immer.
Das ist einfach nur ein kleines Problem, weil man kann kaum Nein sagen. Weil wenn einer bereits Ja sagt in den 4-Player-Pots, dann fühlen sich die anderen ja auch mehr oder weniger dazu gezwungen, auch wenn sie vielleicht trotzdem was dagegen haben und dann kann das einfach zu ein bisschen Salz führen, sagen wir es so. Und deswegen habe ich mich mehr oder weniger noch nicht dazu getraut, einen Lutri zu bauen. Aber trotzdem, einer der wichtigsten Dinge, die ich denke, an der Banlist ist, sind gar nicht die Karten drauf, sondern was die Karten repräsentieren. Und deswegen ist es neben der Banlist das zweite Wichtige. Einerseits ist es wirklich, hey, diese Karten sind schlecht fürs Format oder zu stark oder ruinieren halt einiges, wie jetzt halt ein Chaos Orb oder Emrakul wäre jetzt etwas, wo jetzt wegen Power gebannt ist. Weil man sieht es ja in den ganzen Legacy-Formaten, es gibt nichts Besseres als Emrakul, in das du rampen kannst oder rauscheaten kannst. Das gleiche ist ein Primeval Titan. Aber wenn ich mir jetzt halt dieses Land-Destruction-Thema anschaue, und denke mir, wieso sind eigentlich diese Land-Destruction-Karten nicht gebannt? Dann sind es eben schon teilweise, aber eben nicht alle, sondern es sind genug gebannt, damit die Leute verstehen, bitte macht's kein Land-Destruction-Zeug. Wie jetzt der Sundering Titan, eine 8-Mana 7-10, die, wenn sie ihr Spielfeld betritt oder lieft, dann zerstörst du eins von jedem Basic-Landtyp. Es ist kein Mei. Also wenn du der einzige Blauspieler bist, dann musst du auch deine eigenen Länder zerstören.
Sundering Titan wird ja tatsächlich oft genannt in Online-Debatten als Karte, die man unbannen könnte. Wo ich jetzt auch sagen würde, ich finde sie nicht objektiv wesentlich schlimmer als andere Karten, die legal sind. Aber du sagst einen ganz wichtigen Punkt, nämlich, dass Karten auf der Bannliste sind, quasi als Signal, ne? Weil so wie wir das vorhin hatten mit dieser sogenannten Regel 0, letztendlich, dadurch, dass es die gibt, bräuchte man ja eigentlich überhaupt keine Banlist. Ne? Das heißt, theoretisch könnte jede Playgroup sich das komplett selber überlegen. Die Banlist hat aber eben genau den Sinn, wie du gesagt hast, dass es eine Art von Signal an oder ein Ausdruck des Selbstverständnisses ist, des Formats. Und da wäre jetzt meine Frage an euch, findet ihr euch wieder in dem Selbstverständnis, das ihr in der Banlist ausgedrückt seht?
Ich nicht unbedingt. Das liegt aber, wie gesagt, daran, dass es für mich keine geben müsste. Ich finde zum Beispiel, also das ist vielleicht so der kleine CEDH-Spieler in mir, wenn was nicht explizit verboten ist, dann ist es halt erlaubt. Und solange bestimmte Masterland Destruction Spells nicht auf dieser Bannliste stehen, hätte ich sowieso gar kein Problem, die zu spielen. Ich könnte es ja vorher sagen, würde ich dann auch machen. Und ja, wie oft zum Beispiel, nehmen wir mal eine Karte, die auch schon für sehr hitzige Debatten gesorgt hat, Iona. Die ist natürlich arschnervig und natürlich macht es keinen Spaß, wenn du ein Monocolored Deck hast und dann sagt die, okay, genau deine Farbe kann jetzt nicht mehr gespielt werden. Aber zum einen ist das 9 Mana in Mono Weiß, also da musst du schon mal hinkommen. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen auf der Welt traumatisierend von Iona zerstört wurden, dass diese Karte da draufstehen muss. Natürlich repräsentiert die bestimmte Arten zu spielen, aber die ist gleichzeitig auch wieder so eng, dass ich sagen muss, okay, da verstehe ich auch nicht, wieso die drauf ist, wenn es andere Karten gibt, die nicht drauf sind. Und deswegen ist es für mich so ein bisschen, ja, das ist okay, dass es die Liste gibt, aber mich repräsentiert sie jetzt nicht.
Wegen Iona nur, oder wie?
Nee, auch ich finde generell zum Beispiel, also jetzt gerade im Licht der neuen Debatte, wenn man sagt hier, dass generelle Verfügbarkeit nicht das Problem ist, dann wird es halt, finde ich, relativ schwer. Natürlich kann man immer noch das Power-Level ranziehen, aber diese ganzen Moxe, dass die da draufstehen, ist ja dann im Grunde auch, die sind halt nur sehr teuer und stehen eigentlich deswegen drauf, weil es die halt nicht gibt. Also die hat ja im Grunde niemand oder den Black Lotus.
Da hast du aber dann auch wieder diese zwei Camps, die sogar sagen, bitte ban Solring und bitte ban Mana Crypt, wir wollen die zwei Karten nicht haben, die dann auf den gleichen Power-Level sind. Also da verstehe ich es eher so, das Argument ist, diese Moxen sind gebannt, aber wieso ist dann Solring besser? Solring nicht gebannt und Solring ist teilweise noch besser als die
also,
zwei.
Also was man da, glaube ich, im Hinterkopf behalten muss, was wichtig ist, um die Banlist zu verstehen, ist, dass es auch eine Historie gibt dieses Formats, ne? Und das ist ja als Fanformat entstanden. Die meisten Leute wissen das ja. Der Hintergrund, warum zum Beispiel die Power 9 gebannt sind, teilweise sicherlich auch einfach aus Balance-Gründen, teilweise aber auch, weil in den Kindertagen des Formats, also lange, lange bevor es Commander hieß, sondern als es noch Elder Dragon Highlander hieß und ein Format war, das vor allem die Magic Judges immer gespielt haben auf den Grand Prix, da wollten die Founding Fathers dieses Format sozusagen bewerben und mehr Spieler bekommen und ein Signal senden, dass die Leute sich keine Sorgen machen müssen, dass das nicht Legacy ist, dass es nicht bedeutet, dass du einfach, weil es ein Eternal-Format ist, du nur mitspielen kannst, wenn du ja Zehntausende von Dollar oder von Euro in deine Decks investierst. Und deswegen haben sie einige Karten damals gebannt, die also ebenso wie die Power 9 besonders viel Geld wert waren. Um ein Signal zu senden, liebe Leute, dieses Format ist gedacht für jedermann und für jede Frau.
Genau. Und naja, man könnte jetzt Karte zu Karte gehen. Die meisten haben einen Grund. Iona kann ich mir gut vorstellen, dass das so einen, beziehungsweise ich habe schon oft gehört, dass die Karte so ein kleiner Pub-Stomper oder Noob-Abschrecker ist, weil wenn du jetzt dann trotzdem eine etablierte Gruppe hast, dann werden ja viele Leute nichts gegen Iona sagen. Und dann kommt halt ein Beginner rein und dann müsste das ja von nochmal neu geklärt werden, weil der hat vielleicht bloß ein Monocolored Deck und das ist halt dann so ein Abschreckfaktor für die. Und an hohen Level ist ja, wenn du 4 oder 5 Farben spielst, ist ja auch nicht mehr so gut. Also wenn jeder das am Tisch macht, dann hast du halt immer das Problem mit dieser Karte, es gibt viel zu viele Situationen, wo sie zu Problemen führt, als dass er eigentlich Positiven hat. Muss man deswegen bannen? Nee. Also das ist auch einer der Gründe, wieso Cyclonic Rift noch aktiv ist. Aber ja, wenn man Power Level sagt, da hat jeder so seine eigene kleine Meinung, was gehört drauf, was gehört nicht drauf. Ich bin teilweise gar nicht so der große Freund von Teferi's Protection zum Beispiel, aber das ist eine Karte, die könnte ich jetzt nicht rechtfertigen, dass die auf die Banlist gehört. Deswegen spiele ich sie einfach persönlich nicht. Ich finde sie halt einfach ein schreckliches Design.
Ich finde da auch, wie gesagt, das stimmt schon. Es mag auch Gründe geben, dass man jetzt immer neu anfängt, dass eben Commander gerne ein Format sein will, das eben nett zu dir ist erstmal. Aber dafür gibt es ja die Rule Zero, finde ich zumindest. Und wenn man danach geht, dass da Karten draufstehen, die halt, also das ist halt mein Problem, weil es gibt ja die Philosophie von Anfun. Und das finde ich, das stößt eine viel zu große Tür auf. Weil Anfun sind für mich zum Beispiel auch Leute, die 3 Edict-Effekte auf dem Feld haben oder so. Das ist halt für mich massiv Anfun. Aber da muss ich das Spiel halt spielen, bis es vorbei ist. Und dann ist das Spiel rum und dann gibt es vielleicht ein anderes. Das ist dann halt so. Also hätte ich kein Problem mit. Ich würde jetzt nicht sagen, muss man alles bannen.
Wenn wir jetzt schon dabei sind, konkrete Fälle für konkrete Karten zu diskutieren, vielleicht ganz kurz, ohne ganz tief einzusteigen, weil das Allermeiste wurde ja in den letzten Tagen im Internet schon gesagt. Aber der Anlass unserer ganzen Folge heute ist ja dieses The Walking Dead Secret Lair Produkt. Ganz kurz, was ist eure Meinung? Sollte es gebannt werden oder nicht? Oder hätte es gebannt werden sollen oder nicht?
Wir müssen den Leuten erst noch sagen, denn ich glaube, wir haben es noch nicht erwähnt, sie wurden nicht gebannt. Wir haben zwar drüber gesprochen, aber sie wurden letztlich nicht gebannt. Also das Rules Committee hat gesagt, okay, das ist, sind keine Banngründe. So, ich würde sagen, wenn man ein politisches Signal setzen wollte, dann hätte man sie bannen können. Wie das Rules Committee richtig gesagt hat, sind sie nach den Regeln, die es jetzt gibt, absolut nicht bannwürdig, weil keiner davon für Commander irgendwie gefährlich ist. Also da ist keiner so degenerate, dass man sagen würde, Hossa, der macht ja alles kaputt. Also der kleine Revoluzzer in mir hätte halt gesagt, ja, los, gegen die großen Bannen. Der Pragmatiker sagt, yo, es gibt jetzt keinen direkten Grund in eurer Philosophie, wieso solltet ihr es dann machen? Also bin ich okay mit eurer Entscheidung.
Das ist ja unser aller Philosophie. Als Commander-Spieler.
Unsere Philosophie. Nee, also ich habe da eine komische Meinung, weil es hört sich jetzt erstmal nicht politisch an, aber mir war es egal, weil ich konnte einfach beide Seiten sehen. Auf der einen Seite hattest du halt das, was mir am meisten aufgestoßen ist, dass diese Karten nicht überall verfügbar werden und das soll ja trotzdem ein Format sein, das für alle zugänglich ist, halt überall auf der Welt, wo jeder sein Zeug rüberbringen kann. Und dieses ganze Walking Dead Produkt mit den Blackbordered Karten, gegen die kannst du eigentlich ja auch nichts sagen. Ich will nicht mehr davon sehen und das ist halt so ein Problem, was ich halt sehe, wenn mehr und mehr dieser Karten geprintet werden, dass halt dann trotzdem ein paar Staples dabei sind, wie jetzt dieser weiße Leader für die Humans, dieser Rick Grimes, glaube ich, heißt er. Mhm. Ja. Der ist halt, das ist einer der besten Lords für Humans und Humans ist ein Tribe, der wurde vor kurzem gepusht. Nicht jeder auf der Welt das gleiche Magic spielen kann, dadurch, dass die nicht überall verfügbar sind, dass das einigermaßen ein bisschen unfair ist und dass es halt auch gegen den Community-Aspekt geht, weil es sind trotzdem ein paar Karten gebannt, die sind für einen Community-Aspekt da, wie eben diese Land-Destruction-Karten wie Sundering Titan, die halt dafür stehen, dass man das einfach in der Community abweisen sollte. Auf der anderen Seite sehe ich Ja, es macht einfach keinen Sinn, diese Karten zu bannen. Sie machen mechanisch kein anderes Problem. Das ist eher so eine philosophische Frage, ob sie gebannt werden sollen oder nicht. Und dann würde ich eigentlich eher sagen, nein, es sei denn, es ist wirklich eure Philosophie, die ihr für die Community durchsetzen möchtet. Aber das zieht natürlich auch Konsequenzen dann für euch mit, wenn ihr da Wizards reinbrettert. Wir haben da jetzt einen Kompromiss gefunden in unserer Playgroup, weil wir wollen mehr oder weniger, dass dieses Produkt in der Zukunft nicht weitergemacht wird. Beziehungsweise nicht das Secret Lair an sich, sondern dass einfach Blackboarded-Karten in diesen Dingen gemacht werden. Und wir haben jetzt quasi gesagt, dann proxt euch die Karten bitte, statt dass ihr die kauft.
Ja, und das ist genau meine Meinung dazu, warum ich gegen einen Bann dieser Karten argumentiert habe, sehr viel in der vergangenen Woche. Letztendlich ist es einfach nicht die Aufgabe des EDH Rules Committees, irgendwelche Konsumenten-Outrages an Wizards zu übermitteln via der Bannlist. So, dafür ist das nicht da. So, die Bannliste ist dafür da, die Spielerfahrung, die konkrete In-Game-Erfahrung so gut wie möglich und so spaßig wie möglich für so viele Leute wie möglich zu machen. Und es gibt bereits eine ganze Menge Karten, die schwer zu bekommen sind, die teuer sind und die trotzdem voll in Ordnung im EDH sind. So, das ist einfach Teil von Magic als Sammelkartenspiel, dass nicht jeder alle Karten hat. So, das finde ich erstmal auch nicht sonderlich problematisch, sondern das finde ich ein Teil dessen, was Magic so interessant macht als Spiel. Und ich finde, wenn man jetzt einmal anfängt, irgendwie dann Karten zu bannen, weil sich irgendwelche Leute darüber aufregen, aufgrund von nicht spielrelated, also nicht aufgrund von Gründen, die nicht mit dem Spiel zu tun haben, dann verwässert man damit die Bannliste auf eine Art und Weise, wo dann noch schwieriger zu erkennen wird, was das überhaupt soll. So, ne? Also irgendwann kommt dann jemand und was weiß ich, was als Beispiel oft gebracht wurde letzte Woche, dass dann eben Leute furchtbar gern, was weiß ich, als Walking Dead Fans mit Michonne oder sowas ein Deck bauen wollen und damit dann Commander anfangen und ihnen dann gesagt wird, nee, sorry, damit kannst du jetzt nicht spielen, weil es gab mal ein paar Leute, die sich über die Firma aufgeregt haben, die das Kartenspiel macht, so ungefähr. Und das finde ich dann einfach nicht mehr Sinn der Sache.
Ja, wir brauchen nicht mehr Cancel Culture in den Produkten. Ich verstehe die Idee, man macht das Produkt so toxisch, damit es keiner mehr anfassen kann, aber das ist, ja gut, das ist ein bisschen Playgroup-Privileg. Manche Leute sind eben gefangen oder haben nicht die Möglichkeit, sich die Playgroup auszusuchen und die macht halt da dann einen festen Haken, so nein, wir werfen euch sogar raus, wenn ihr die Karten spielt. Persönlich spiele ich Michonne nicht, weil, oh mein Gott, das Templating von der Karte ist so miserabel. Ich bin ja wirklich kein kleiner Scheißer, was Grammatik angeht, aber ich komme nicht darauf klar.
Ich meine, was bei Walking Dead einfach noch eine Rolle spielt, finde ich auch bei dieser Banndiskussion letztendlich, wenn man sich eben ärgert über die Entscheidungen von Wizards und über dieses Produkt, was ja absolut legitim ist. Für mich persönlich, ich finde das einfach in erster Linie ein Produkt, das für mich persönlich komplett uninteressant ist, weil ich die Artwork gefällt mir nicht. Ich bin kein riesiger Walking Dead-Fan von der Fernsehserie. Den Comic finde ich ganz cool, aber die Fernsehserie ist mir ein bisschen egal. Und ich bin generell niemand, der sich gerne Secret Lair-Karten kauft, weil das bringt mir keinen Genussfaktor irgendwie. Und das steht ja aber allen offen so. Also man muss sich dieses Produkt ja nicht kaufen. So, niemand ist gezwungen, sich das zu kaufen. Niemand ist gezwungen, damit Magic zu spielen oder Commander zu spielen. Und man kann sich eben absolut auch ein okayes Human-Stack bauen ohne den Rick.
Ich habe halt immer ein bisschen das Problem damit, dass jetzt, wenn man sagt, dass dieser Aspekt von Elemente außerhalb des Spiels sollten eigentlich keine Berücksichtigung finden. Das Ding ist halt, dass erst vor kurzem erst Karten gebannt wurden, die Rassismus thematisiert haben oder Rassismus abgebildet haben, wo man sich natürlich auch mega drüber streiten kann, ob jetzt allein das Wort Kreuzzug schon rassistisch ist und die entsprechende Abbildung dazu. Also gibt es ja schon was, vor allem weil das Rules Committee das direkt übernommen hat von Wizards. Es gibt schon Fälle, wo sie auch selber sagen, okay, es gibt jetzt momentan ein gesellschaftliches Klima, wo vollkommen zu Recht auf ein Problem aufmerksam gemacht wird. Und deswegen sollten wir vielleicht auch da ein bisschen sensibler werden. Und damit öffnet man halt dann leider auch die Tür, dass dann auch Leute berechtigterweise sagen, natürlich nicht in der Schwere, aber sie können trotzdem wieder darauf rekurrieren, ihr habt schon Karten gebannt, die spielmechanisch kein Problem sind, aber eben die gesellschaftliche Stimmung aufgreifen. Und in dem Fall hat halt jetzt das Rules Committee gesagt, ja gut, aber das hier reicht es uns halt nicht. Ich kann dann schon verstehen, wenn Leute sauer sind, aber der Zug ist halt jetzt abgefahren. Also wenn man jetzt noch Häuser anzünden will, sollte man es vielleicht einfach lassen.
Wobei der Zug da tatsächlich noch nicht ganz abgefahren ist. Also ich war die letzten Tage relativ aktiv im Commander-Discord, also im Rules Committee-Discord. Und da gab es sehr viele Diskussionen über den Negan aus diesem Kartenset mit genau dem Argument, dass das ja jemand ist. Und vielleicht denke ich, dass es angemessen ist, an dieser Stelle ein kleines Content-Warning an unsere Zuhörer zu machen, dass es jetzt im Folgenden um die Themen sexueller Missbrauch, sexuelle Übergriffe gehen wird. Und falls man eben das nicht anhören will, wäre es jetzt der Moment, eben eine andere Folge von uns rüberzuschalten. So. Dieser Negan ist ja ein Charakter, der genau deswegen kritisiert wird, gerade von Leuten, wo nochmal ein bisschen anders als diese Karten, die unter den Rassismus-Gesichtspunkten auf der Banliste gelandet sind, weil das Argument geht, dass er dadurch, dass es eine wirklich sehr reale Darstellung ist, ja, also was ganz anderes als die üblichen Fantasy-Darstellungen auf Magic-Karten und die erste Karte gleichzeitig ist bisher der erste Charakter in Magic, der mit dem Thema sexuellen Übergriffen assoziiert ist für viele Leute, aufgrund von den Handlungen, die er eben in den Comics und in der Fernsehserie so tut, dass das für Leute, die selber Erfahrungen gemacht haben mit sexueller Gewalt in ihrem Leben, Traumata wieder hochholen kann. So. Aus diesem Grunde von manchen Leuten dann eben angeregt wird, ihn auf die Bannliste zu setzen. Und vielleicht ist das jetzt nicht ganz stringent mit dem, was ich davor gesagt habe, aber dieses Argument kann ich persönlich tatsächlich sehr gut nachvollziehen und ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und ich bin, glaube ich, jetzt eher geneigt, den Negan auch für einen Bann zu argumentieren als dagegen. Wie seht ihr das?
Also auf der einen Seite ist halt, ich habe ja auch die Begründung des Rules Committee gelesen, die haben sich ja extra dazu ausgelassen, haben halt gesagt, ja, das ist halt ein Schurke, der macht böse Dinge. Und das konnte ich schon nachvollziehen, aber auf der anderen Seite bin ich da auch bei dir, weil das Problem ist, wenn diese Karte jetzt da ist und du bist selber ein Opfer gewesen von solchen Sachen, dann hilft es dir halt nichts, wenn du in der Rule Zero das besprechen kannst vorher, weil dann möchtest du das überhaupt gar nicht erst besprechen a priori in deiner Gruppe. Ja, ganz genau. Du möchtest ja dann nicht da sitzen und diskutieren müssen, warum du jetzt nicht unbedingt sexuelle Gewalt thematisiert haben möchtest in der einen zentralen Karte, die dein Gegenüber spielt. Und das kann ich schon nachvollziehen, vor allem, weil die Türen eben auch offen stehen dafür, dass man Dinge bannt, die mit der Spielmechanik an sich nichts zu tun haben, wenn es darum geht, wenn man die Spieler zum Beispiel schützen will vor was auch immer, zum Beispiel Rassismus, sexuelle Gewalt oder jetzt fehlgeschlagen vor vermeintlichen, bösartigen Business-Praktiken.
Konkret jetzt bei Negan finde ich das sehr eindeutig. So wie du das vorhin gesagt hast, Jochen, so wenn man da einen Bann macht, dann nimmt er einfach die Belastung, diese Rule-Zero-Gespräche initiieren zu müssen, von den Leuten weg, die darunter möglicherweise leiden. So, ich denke, das ist nicht von der Hand zu weisen, dass es solche Leute gibt, die da keine guten Erfahrungen gemacht haben und für die da irgendwas hochkommt, wenn man dann den Negan sieht, ja, in einem Kartenspiel, wo man normalerweise nie sowas hat. Und die Leute, die den gerne spielen wollen, das ist wieder genau das Schöne an der Regel 0, die können das ja. So, man kann ja dann, was durch so einen Bann passieren würde, ist, dass sich eigentlich nichts ändern würde in der Realität der meisten Leute, die Commander spielen. Mit dem Unterschied, dass jetzt halt diejenigen, die vielleicht negative Gefühle dabei haben, ein bisschen besser geschützt sind und alle anderen, die keine negativen Gefühle haben und die gerne mit dem Negan spielen wollen, die können ja einfach sich damit ein Deck bauen und genauso das machen, wie ich mit meinem Tamanoa-Deck, dass man davor sagt mit der Playgroup, hey, ich habe diese Karte, ist das für euch alle in Ordnung, wenn ich mit dem spiele?
Ich meine, wenn man zum Beispiel The Walking Dead auch nicht mag, dann kann man ja sogar noch sagen, pass auf, das ist jetzt gebannt, man fragt eben, genauso wie du, vorher alle Leute und dann baut man sich halt, das kann man sich ja drucken, da macht man sich halt ein Alter, dann ist es sogar noch irgendein Zombie-Fürst aus Innistrad oder sowas. Also das geht ja alles.
Ja, das einzige Problem, das ich halt dann sehe mit einem Bann, was das angeht, ist halt, dass einer rausgesingelt wurde wegen so einem Grund und das dann vielleicht wieder zu einem anderen Aufschrei führen kann von dann einem anderen Camp, was wir noch nicht so viel gehört haben, aber das ist halt einfach der Mentalität.
Ja, das, also dieses Problem wirst du, glaube ich, immer haben letztendlich. So, du wirst immer kontroverse Internetdiskussionen haben
Ja.
und du wirst auch immer Arschlöcher haben im Internet, die ganz bewusst, also vor kurzem hatte ich dann ein sehr interessantes Gespräch mit einem Mädel, die eine sehr große EDH-Gruppe auf Discord moderiert und die mir erzählt hat, so sie hat einfach regelmäßig gesehen oder häufig gesehen, dass Leute sich dann Racism-Tribal-Decks bauen, bevor es diese Bans gab. Oder dass sie jetzt eben davon ausgehen würde, dass es hundertprozentig irgendwo den einen Typen gibt, der baut sich dann sein Rape-Tribal-Deck mit dem Negan, ja. Und das ist halt im besten Sinne ein sehr spezieller Humor und im schlechtesten Sinne tatsächlich was einfach dazu beiträgt, dass sich manche Leute nicht willkommen fühlen in der EDH-Community. Und das muss einfach nicht sein, so, weil so wichtig ist diese eine Karte nicht. So, es gibt mehr als genug andere coole Mardu-Legenden, die man bauen kann. Und wie gesagt, es gibt die Rule Zero, man kann den ja weiterhin bauen und in einem Großteil der Spiele wahrscheinlich auch spielen, ohne dass es ein Problem ist.
Mir wäre es da halt nur wichtig, dass, wenn das Rules Committee dann zu einem Schluss kommt, dass sie halt gucken, dass das irgendwie konsistent ist in ihren Entscheidungen. Weil das, also den Maßstab lege ich schon an ein Gremium, das sagt, okay, wir sorgen dafür, dass das Format gesund bleibt, dass das Format inklusiv ist, dass das Format für alle Menschen Spaß bietet. Da lege ich schon den Anspruch an, dass dieses Komitee sich dann Gedanken drüber macht und dann aber auch sagt, okay, wir haben jetzt hier einen Modus operandi. Und so verfahren wir bei Karten, die so oder so ähnlich sind. Natürlich muss man trotzdem im Einzelfall gucken, aber ich würde halt ungern dann auf der Bannliste lauter so Bauchgefühlentscheidungen haben, wo man dann auch im Grunde irgendwann ja den Bezug zur Bannliste verlieren kann, weil dann, ja gut, dann habe ich gar nichts mehr damit zu tun, weil wenn sie einmal so und einmal so entscheiden, dann verstehe ich es zum einen nicht und zum anderen fördert es auch nicht unbedingt meine innige Beziehung zur Bannliste, falls ich sie dann habe.
Dann finde ich, wäre es aber wichtig, dass man den Negan vor der Vorbestellung bannt, weil vielleicht kauft sich jemand das Produkt wegen den Negan und es wird dann im Nachhinein deswegen gebannt, weißt du? Und dass dann jemand, dann kommt es halt einerseits zu dieser Person, die wegen dieser Legend quasi, weil sie mechanisch dann trotzdem eine sehr interessante Karte ist für sie persönlich, sich das holt und danach wird es gebannt aus dem Grund. Ich fände, es wäre deswegen relativ wichtig gewesen, wenn man es halt davor gemacht hätte.
Das denke ich, wird sich zeigen, ne? Also die Diskussionen sind ja aktuell,
Vorbestellung
zumindest zum
ist da.
Zeitpunkt, als wir diesen Podcast aufnehmen, noch am Laufen. Ist Secret Lair schon available, oder wie?
Genau, das ist gerade im Vorverkauf.
Dann ist es eine spannende Frage, ob bis zu dem Punkt, wo wir diesen Podcast dann veröffentlichen, tatsächlich ja, es irgendeine weitere Entscheidung gegeben haben wird. Vielleicht wird auch alles so bleiben, wie es ist.
Weil das fände ich nämlich dann nämlich schon ein bisschen hinterhältig, wenn quasi Sexter und wenn nämlich dann das Ding vorbei ist, Secret Lair hat sich verkauft und dann, okay, und jetzt verbannen wir ihn. Weil jetzt können wir nämlich Wizards pleasen und gleichzeitig halt dann das Community-Ding einsacken. Das fände ich ein bisschen unehrlich, um ehrlich zu sein.
Das fände ich auch tatsächlich eine Sache der Fairness, weil auch wenn man sagen kann, natürlich, das ist ein Community-Format und das Rules Committee ist nicht dafür da, gegen Wizard, also die Community ge gegenüber Wizard zu vertreten, ist es doch nur fair zu sagen, bei einem Gesamtpreis von, ich weiß, also jetzt in Euros ist glaube ich so 55 € oder 54 noch was, es wird genügend Leute geben, die sich das nur wegen einer Karte kaufen und letztlich kostet dann diese eine Karte 50 € und wenn du das nicht rechtzeitig sagst, dann hättest du das ganze Ding auch anzünden
Gut,
können.
ich meine, andererseits, wenn man ehrlich ist, ich würde stark davon ausgehen, dass mit dem ganzen Tohuwabohu, das jetzt um dieses Produkt es gegeben hat, dass der Resale-Preis von den Karten in jedem Fall höher sein wird als das, was man dafür ausgibt. Und man, glaube ich, am Ende jeder Mensch, der sich das kauft, wird am Ende damit kein schlechtes Geschäft machen, glaube ich.
Ja, ich bin trotzdem eher auf Seiten vom Verbraucherschutz.
Also ich würde halt auch sagen, das ist eine Frage der Fairness, würde ich sagen, gegenüber den Leuten, die halt Commander spielen wollen, weil sie haben ja auch extra in dem Ankündigungstext gesagt, hey, guckt mal Commander-Spieler, schaut mal jetzt genau hin, das ist extra für euch. Und es gibt genug Leute, die das ja nicht sammeln für Geld, sondern halt einfach zocken wollen.
Da bin ich in gewisser Hinsicht auf eurer Seite. Auf der anderen Seite nach wie vor finde ich einfach das Argument durchaus plausibel zu sagen, es geht uns als Community darum, eben wirklich allen Leuten einen Ort zu bieten, wo sie entspannen können und wo sie nicht damit rechnen müssen, dass Traumata getriggert werden. Und gut, sicherlich wird das in vielen Fällen einfach nicht der Fall sein, weil die Karte sich nicht sonderlich weit verbreitet, aber in manchen Fällen vielleicht doch. Und möglicherweise ist es dann doch wichtiger, diese Erfahrungen, diese negativen Erfahrungen zu vermeiden, anstatt dass ein paar Leute sich aus Versehen Karten kaufen, die sie dann irgendwie, wo sie dann nur 4 von 5 verwenden können. Aber ich denke, das ist was, was wir in der verbleibenden Zeit heute nicht mehr ganz klären können. Worauf wir uns sicherlich alle drei einigen können, ist, dass Wizards definitiv nicht hundertprozentig elegant das alles gelöst
Null.
Hat.
Aber gar nicht.
Und vielleicht ganz kurz zum Abschluss einmal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Erstmal nochmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr es mit uns durch diese doch eher außergewöhnliche Folge geschafft habt. Lasst uns wissen, falls ihr noch Meinungen habt zu dem, was wir gesagt haben. Ihr findet uns auf Twitter unter dercommandercompass, twitter.com/edh-kompass. Wir freuen uns über Feedback. Wir freuen uns auch, wenn ihr auf unseren Discord-Server kommt, den wir ganz neu angelegt haben und wo es einen Link geben wird in der Beschreibung. Sagt uns doch, welche Karten ihr gerne vielleicht von der Bannliste loshaben wolltet oder welche Karten ihr gerne gebannt haben würdet. Und ja, Jochen, Freddy, welche Karten würdet ihr denn gerne von der Bannliste runternehmen?
Iona. Das hat sich inzwischen, glaube ich, herauskristallisiert. Ja. Ich finde, Weiß hat so viele Karten, die einen annerven. Auf die eine kommt es echt nicht an. Und wie gesagt, da kann es bei der Karte halt nicht ganz verstehen, warum sie überhaupt da ist.
Ja, würde ich verstehen. Aber ich mag die Karte zwar nicht, aber auf der Bannlist, finde ich, gehört sie nicht unbedingt. Kurzer historischer Kontext. Damals wurden ja Karten auf der Bannlist als Banned as Commander und Banned allgemein gemacht. Und ein paar Karten, die eben als Commander gebannt waren, sind jetzt halt auf der normalen Bannliste. Was ich aber teilweise nicht mehr nachvollziehen kann, insbesondere bei Rofelos, Llanowar Emissary.
Den hätte ich auch fast gesagt.
Denn quasi sein Text ist 2 Mana, tap ihn und er ist Gaia's Cradle. Ne, für jeden Wald macht er eine Mana. Und er ist in vieler Hinsicht ist er so eine Art Budget Gaia's Cradle. Auf der einen Seite haben wir mittlerweile Commander wie Silvala, die mehr Mana machen als er, mit leichterem Investment und auch noch einen Draw-Payoff haben. Auf der anderen Seite nimmt man eine Version von einer Karte weg, die man einfach spielen kann, als allgemein, also entweder in 99 als Ersatz für Gaia's Cradle, also eine Karte, die du enttappen kannst, die sehr viel Mana macht, oder eben auch als Commander selbst, als dein Elfball. Ich finde den jetzt halt nicht so stark wie Gaia's Cradle und nicht so stark wie Silvala. Er ist aber auf der Bannliste noch als Überbleibsel von diesem alten System, als sie das in eine Bannliste zusammengeworfen haben.
Ich kann beide von euren Vorschlägen eigentlich unterschreiben. Bei Rofelos, ich weiß, dass ich ein paar Mal früher gegen den gespielt habe, als er noch legal war, und er ist als Commander damals zumindest enorm stark gewesen. Meine Decks waren damals aber auch noch ein bisschen mehr anfängermäßig als heute. Ich glaube, ich hätte kein Problem, den zu legalisieren, und ich hätte auch kein Problem damit, Iona zu legalisieren. Meine Wunschkarte für ein Unbanning wäre der Panoptic Mirror. Okay, klar, man kann mit ihm Infinite-Kombos machen, indem man einen Extra-Turn-Spell einsaugt in ihn. Aber dazu brauchst du 10 Mana und 2 Züge. Wenn es deine Gegner nicht schaffen, mit über 2 Turn-Cycles dein Artefakt zu zerstören, wo du 10 Mana reinsetzen musstest, um deinen Infinite-Kombo zu kriegen, dann sollen sie vielleicht einfach verlieren. So, ich finde, es gibt genug im Commander, das sowas oder noch schlimmere Sachen machen kann und legal ist. Und ich will den Panoptic Mirror gerne mal in meinem Martha Spellslinger Deck ausprobieren.
Ja, Panoptic Mirror sehe ich jetzt auch nicht so stark an.
Also, fände ich auch nicht problematisch.
Okay, Jungs, es war eine, ich würde sagen, wirklich intensive Folge im Vergleich zu den vergangenen. Hat aber wirklich viel Spaß gemacht und ich freue mich schon richtig, wenn die Leute diese Folge brandheiß und wie warme Semmeln in den Händen halten werden oder im Ohr.
Sind warme Semmeln im Ohr gut?
Sie werden es sein. Die Leute werden uns das dann bestätigen können. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch, Jungs, Jochen, Freddy.
Ich freue mich auch.
Ja. auch.
Und ja, an unsere Zuhörer, folgt uns auf Twitter und promotet uns. Wir fangen gerade erst an und wir haben viel geplant.
Call to Action.
Bis nächste Woche.
Ciao.
Servus.